ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Willkommen zur neuen Folge. Ihr bekommt diesen Podcast natürlich in der ARD Audiothek und wir sprechen über die Dinge, die im Radsport wichtig sind. Und für viele von euch ist das hier gerade mit die schönste Zeit des Jahres. Wir sind mittendrin in der Klassikersaison nach der Flandern-Rundfahrt vor Paris-Roubaix und wir sprechen hier mit einem der besten Klassikerfahrer der vergangenen Jahre. Ich bin Moritz Kasserlet. Hallo, grüße euch aus meinem Heimstudio in Bremen. Mir scheint gerade die Sonne hier ins Gesicht, also schönes Wetter zum Wochenstart und ich begrüße den Radsport-Radio-Reporter der ARD in Hamburg. Moin, Holger Gersker.
Holger sagt auch guten Morgen. Hier scheint leider nicht die Sonne in
Hamburg. Ja, wir können ja nicht alles haben, ne? Ich freue mich sehr, also ich freue mich auch, dass du da bist, Holger, aber ich freue mich sehr über unseren Gast in dieser Folge. Den brauche ich euch nicht vorzustellen. Willkommen im Tourfunk. Wieder mal, wie schön, dass du da bist, John Degenkolb.
Hallo, schönen guten Tag zusammen.
Wie ist das Wetter bei dir?
Oh, auch noch ein bisschen durchwachsen jetzt am Morgen, aber soll eigentlich besser werden. Ja. Also im Moment ist es noch nass, aber ich hoffe, dass ich heute noch ein paar Sonnenstrahlen sehen werde.
Du bist auf einem kurzen Sprung zu Hause, ne? Zwischen den beiden großen Rennen gerade.
Genau, ich bin für ein kurzes Intermezzo bei mir zu Hause in Oberursel bei Frankfurt und werde mich hier jetzt die letzten Tage dann zuerst in allererster Linie erholen von den Rennen, die ich schon in den Beinen habe, aber natürlich auch vorbereiten auf das, was jetzt am Wochenende ansteht.
Ja, über beides wollen wir sprechen. Wichtigste Frage, 2 Tage nach der Flandern-Rundfahrt, wie geht's dir?
Soweit eigentlich ganz okay. Also ich habe die Belastung ganz gut weggesteckt fürs Erste und fühlt sich ganz okay an. War ein ultraschweres Rennen. Alle, die es gesehen haben, haben das, glaube ich, oder wer die Bilder von den Rennfahrern und wenn man da in manche Gesichter geschaut hat, da waren nicht mehr viel da, inklusive mir. Das ist schon erschreckend, wenn man dann sich selber sieht und wie viel älter man dann eigentlich aussieht. Ja, ist schon verrückt.
Erinnerst du dich an nach so einem Rennen noch an alles? Also bist du da noch, kannst du noch das noch zuordnen, wenn du so Bilder siehst von dir?
Es ist wirklich so, dass man am Anfang eigentlich nicht so wirklich sich an alles erinnert und durch Bilder dann auch Sachen wieder und Momente dann wieder zurückkommen und ins Gedächtnis gerufen werden. Schon verrückt, weil ich meine, die Anspannung und die Nervosität, der Druck ist halt einfach über 6 Stunden enorm hoch und da muss man eigentlich immer versuchen, hellwach zu sein und jede Situation, die eigentlich passiert, die versucht man, viele Sachen werden halt einfach so mitgenommen und man muss sich dann auch wieder auf das Nächste konzentrieren und deswegen man hat nicht so das, man kommt nicht ins Ziel und kann über alles genau berichten und sprechen, sondern man muss das erstmal auch so einordnen dann so durch dieses Rennen.
Und weißt du noch, ob du das komplette Rennen auf dem Rad absolviert hast oder musstest du zwischendurch auch mal schieben, wie viele andere Fahrer ja auch?
Zum Glück schieben musste ich nicht am Koppenberg, wo viele wirklich, ich glaube, mich würde es gerne mal interessieren, wie viele Rennfahrer in der Lage waren, komplett hochzufahren. Ich war auf jeden Fall einer von denen, Gott sei Dank. Das hat mir so ein bisschen das Rennen oder das Ergebnis dann am Ende auch noch ein bisschen gerettet. Ist jetzt kein sonderlich gutes Ergebnis gewesen, aber ich habe mich irgendwie durchgekämpft und bin dann irgendwie mit einer Gruppe, die dann um Platz 30 herum ins Ziel gekommen ist, reingekommen. Und war aber auch zum Beispiel auch einmal in einem kleinen Sturz verwickelt, nicht selber richtig gestürzt, aber dann halt in so einem, Stau praktisch, eigentlich sogar zweimal, einmal am Quaremont und einmal auch schon vorher bei einer anderen Situation. Ja, es ist verrückt, wie viele Sachen da halt einfach passieren und das eigentlich im TV, im Fernsehen eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen werden kann, so, weil halt einfach das Rennfahrerfeld so weit gestreckt ist, dass man ja eigentlich immer nur die Spitze vom Feld eigentlich im Blick hat.
Wie sieht deine Zeit jetzt in dieser Woche aus, zwischen der Ronde und Paris-Roubaix?
Ja, in erster Linie erstmal so viel Erholung wie möglich die ersten Tage, aber heute, bin ich Sonntag nach Hause gekommen, bin dann, meine Familie war in Belgien, sind wir dann abends noch nach Hause gefahren, habe gestern versucht, ein bisschen auszuschlafen, auch ja, am Ende war es auch ein Ostermontag, mit den Kindern auch ein bisschen Zeit zu verbringen, habe ich dann gegen Mittag, weil es auch fast den ganzen Tag geregnet hat, nochmal eine Stunde auf die Rolle gesetzt, habe dort versucht, halt einfach so ein bisschen aktive Erholung, die Beine zu bewegen und dort ja die Belastung, sag ich mal, rauszustrampeln. Dadurch, dass ich mich heute eigentlich wieder schon ganz, ganz okay fühle, denke ich, dass ich so in Richtung 3 Stunden heute trainieren werde. Und morgen, wenn man muss dann immer so Tag für Tag schauen und muss gucken, wie man auch den Trainingsplan auch verkraftet. Natürlich gibt's, sag ich mal, eine grobe Struktur, einen groben Plan, den wir haben, oder wo dann auch die Erfahrung von den letzten Jahren halt immer reinfließt. Aber am Ende ist es wichtig, dass man auch das Körpergefühl mit einbezieht. Und wenn ich mich jetzt heute total schlecht fühle, dann kann ich nicht am Mittwoch schon dann die 4 oder 4,5 Stunden fahren wieder.
John, reden wir mal über den Sieger, über Mathieu van der Poel. Sucht ihr auch irgendwo nach einem Kraut, das gewachsen ist, um ihn zu schlagen?
Boah, ist... Ich weiß nicht, ob das irgendwo überhaupt wächst, das Kraut ist an so einem Tag wie jetzt bei der Fernand Rundfahrt, war das natürlich ja prädestiniert für ihn, in der Verfassung, in der er gerade ist, und die Konstellation hat ihm natürlich wahnsinnig in die Karten gespielt. Dann kommen wir da, sag ich mal, zum Koppenberg, den er ja auch aus dem Cross schon mehrfach da absolviert hat, unter ähnlichen Bedingungen. Und das ist dann für ihn erst am Ende sah es aus wie ein Kinderspiel. Aber wenn wir die letzten paar Kilometer bei ihm sehen, wie er dann auch, sag ich mal, hat er selber im Interview auch gesagt, dass er die letzten 10, 20 Kilometer war er komplett tot und hat einfach nur gehofft, dass er so schnell wie es geht ins Ziel kommt. So. Aber es ist schon beeindruckend, auf was für einem außerirdischen Niveau Mathieu van der Poel da unterwegs ist.
Ja, du hast ja ein paar von den ganz Großen erlebt im letzten reichlichen Jahrzehnt. Tom Boonen, Fabian Cancellara, zuletzt sicherlich auch Peter Sagan, die auch alle Weltmeister waren, Cancellara im Zeitfahren, die anderen auch im Straßenrennen, genau wie Van der Poel. Da ist er mindestens schon auf Augenhöhe, oder?
Ja, also mindestens, da würde ich fast schon sagen, dass er durch seine Erfolge, also durchweg, egal was er versucht hat in den letzten Jahren, ist ja fast auch alles gelungen. Obwohl man ja auch sagen muss, dass halt mit Wout van Aert halt auch ein unfassbar guter Rennfahrer und starker Rennfahrer sein direkter Konkurrent auch ist, schafft er es halt trotzdem, sich durchzusetzen und dort mittlerweile, glaube ich, sein 5. Monument gewonnen. Also das alleine zeigt halt, dass er dort halt einfach ja abartig stark ist und dort auf einem Niveau unterwegs ist, was ja Rennfahrer wie Boonen und Cancellara, denke ich, definitiv halt einfach in den Schatten schon jetzt schon stellt.
Vor allem bei ihm wirkt es immer so, als würde er es so nebenbei machen, ne? Also eigentlich ist er Crossfahrer und ach komm, Straßen nehme ich auch noch ein bisschen mit und da gewinne ich auch noch alles irgendwie so.
Ja, ich denke, er konzentriert sich natürlich jetzt in erster Linie erstmal auf die Straße, aber für mich scheint so, dass er halt einfach das Gefühl hat, dass das Cross ihm halt auch wahnsinnig viel für die Straße hilft und deswegen versucht er da auch so ein bisschen das beizubehalten. Und ja, am Ende ist es, glaube ich, auch ein Lernprozess. Die haben auch, wenn man jetzt zurückblickt, gab es auch mal Jahre, wo er dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre zurück, als er zur Tour de France angereist ist und dann auch gar nichts ging bei der Tour de France und dann auch ausgestiegen ist. Also ist auch ein Lernprozess und ein Stück weit herantasten. Und aber dieses Jahr jetzt die Saisonplanung, die ist ja auch nicht nur er selber und auch nicht nur sein Trainer, sondern sein komplettes Teamkonstrukt, was dort, sag ich mal, verantwortlich für ist, wie der Jahreskalender ausgerichtet wird. Das scheint jetzt auf jeden Fall so, dass sie genau wissen, was sie tun, im Winter sich dort gezielt auf eine Periode für die Crossrennen zu konzentrieren und dann mit Training, mit Höhentrainingslager und so weiter, dann topfit halt einfach dann in die Saison. Sein erstes Rennen war ja Mailand San Remo, war dort quasi Vorbereiter für Philipsen und seitdem ja, hat er praktisch jedes Rennen gewonnen oder Zweiter gewesen. Ja,
ja, ist verrückt. Das wird jetzt, Paris-Roubaix wird dann sein fünftes Rennen. Voriges Jahr hat er es auch gewonnen vor Jasper Philipsen. Was spricht dagegen, dass er am Sonntag das ganz locker nach Hause bringt? Weil es Roubaix ist, oder?
Grundsätzlich ist erstmal muss man sagen, jedes Rennen natürlich immer wird von neu gestartet und kann auch er ist nicht davor gefeit, dass auch mal eine Situation entsteht, die nicht in seinem in seine Karten fällt so und dann muss er halt auch schauen, dass er die richtigen Dinge tut, aber ja. Also es ist, er ist absoluter Top-Favorit, das kann man so sagen und wir werden sehen, jede Mannschaft wird sich auch eine eigene Taktik zurechtlegen und wir werden auch, wenn ich jetzt auf mich schaue, ich muss auch versuchen, mein eigenes Rennen zu fahren und natürlich im Blick zu haben, okay, was geht bei ihm ab und wann wo bewegt er sich im Feld und muss halt einfach den Überblick behalten. Aber man darf sich auch nicht nur auf einen Rennfahrer fokussieren, sondern jeder muss im Endeffekt versuchen, sein eigenes Rennen zu fahren. Und letztes Jahr ist mir das sehr gut gelungen. Ob ich dieselbe Form habe wie letztes Jahr, kann ich aktuell noch nicht so genau sagen. Ich hab schon jetzt die letzten Rennen enorm zu kämpfen gehabt, aber waren auch gute Momente da, wo ich sage, okay, da lässt sich definitiv drauf aufbauen und deswegen versuche ich mich jetzt voll auf Sonntag zu konzentrieren, alles reinzuhauen und dann schauen, für was es am Ende reicht.
Also du kannst praktisch jetzt gar nicht sagen, was wir von dir erwarten können am Sonntag.
Ja, ich meine, ich bin alles andere als ein Top-Favorit für Sonntag und das war aber letztes Jahr genau derselbe Fall und dementsprechend hoffe ich trotzdem, dass ich dort auf jeden Fall Akzente setzen kann und auch bis ins Finale mich zeigen kann und was am Ende bei rauskommt, Roubaix ist jedes Mal halt einfach ein ganz spezielles, besonderes Rennen, das haben wir letztes Jahr gesehen und das sind halt einfach Geschichten, die dort geschrieben werden, die erzählt man sich in 20, 30 Jahren noch. Jeder weiß, dass Mathieu van der Poel 2023 Paris-Roubaix gewonnen hat und dass ich auf dem letzten Pflasterstück gestürzt bin und dann am Ende der tragische Siebte war.
Du warst, ja, wenn du nicht gestürzt wärst, wärst du mit als einer der Ersten in dieses altehrwürdige Velodrom gefahren. Dann kam der Sturz, an dem auch Van der Poel beteiligt war. Motiviert dich das für dieses Jahr nochmal besonders, weil du eben gesehen hast, okay, es geht noch und wenn alles gut läuft, kann ich da vorne mitfahren?
Auf jeden Fall. Ich meine, für mich aktuell ist es so, dass ich vom Kopf her, ich bin total fokussiert darauf, dort jetzt meine absolute Höchstleistung abzurufen und habe dort halt einfach letztes Jahr gesehen, dass ich auch nach einer langen, sag ich mal, Durststrecke immer noch das Zeug dazu habe, dort ganz lange mitzufahren. Und gerade eben, ja, das klingt vielleicht doof, aber in Roubaix gibt es halt nun mal keine Berge. Und da kommt drauf an, ob man Kopfsteinpflaster fahren kann oder nicht. Und das kann ich. Und die Belastung, die ist, ja, ich will nicht sagen, dass ich dafür gemacht bin, aber die liegt mir halt einfach sehr gut, diese Belastung. Genau dieses spezifische, ja, das Gewicht auf dem Fahrrad auszubalancieren, dass man halt einfach ein Stück weit auch vielleicht über das Kopfsteinpflaster schwebt und dort die Geschwindigkeit halt einfach von Anfang an mitnimmt und dann über das ganze Rennen gesehen so effizient wie möglich fährt, so kraftsparend wie möglich, niemals unnötig selber im Wind fahren, sondern immer sich versuchen zu verstecken und immer nur ja zweite, dritte Position zu fahren, um eben auf der einen Seite keine Kraft zu verschleudern, auf der anderen Seite aber davor gefeit zu sein, dass man vielleicht in den Fehler von einem anderen Rennfahrer verwickelt ist. Das ist das, was ich enorm gut kann, dieses Auge für die Rennsituation und für auch taktisch dann Entscheidungen treffen. Das sind alles Punkte, die mir, ja, über die Jahre hinweg habe ich da sehr viel Erfahrung gesammelt und das, was ich, womit ich dann auch jetzt am Sonntag hoffentlich mir einen kleinen Vorteil verschaffen kann und dann einen Unterschied machen kann.
Aber sag uns doch mal, warum? Warum liebst du diese Rennen, Flandern, Roubaix, bei denen ihr euch so quälen müsst alle, warum liebst du diese Rennen so sehr?
Bevor ich selber Rennfahrer war und auch natürlich noch weit bevor ich Profi wurde, hat mich das immer schon fasziniert, diese Rennen bei der Flandern-Rundfahrt. Hab mit meinem Vater früher die Rennen verfolgt und geschaut und dieses alles an einem Tag raushauen. Man hat im Endeffekt nur eine Chance und wenn's an diesem Tag halt nicht funktioniert, dann muss man ein ganzes Jahr wieder darauf warten und das zeigt halt auch, wie enorm hoch dieser Druck ist an diesem Tag und man muss auch als Rennfahrer ein Stück weit dafür gemacht sein, dann diesen Druck standzuhalten und dort, wenn es drauf ankommt, dann eben zu liefern und mir macht es wahnsinnig viel Spaß und für mich ist das die Periode im Radsportzirkus, wo ich am meisten Begeisterung für habe. Natürlich ist die Tour de France auch ein wahnsinnig tolles und großes Rennen, aber ja, wenn ich wählen könnte, wo ich nochmal ganz erfolgreich sein möchte, dann ist es definitiv in den Klassikern.
Das ist ja auch immer eine wahnsinnig große mentale Belastung. Also körperlich sieht man euch an, aber es ist eben auch wahnsinnig anstrengend, immer konzentriert zu bleiben, das über viele, viele Stunden hinweg. Hast du das eigentlich besonders trainiert?
Ja, man wächst ja ein Stück weit auch dort rein und ich musste mich auch so ein bisschen oder ich musste schmunzeln, als ich habe dann wirklich auch bei Pro Cycling Stats im Internet nochmal nachgeschaut, wie viel Mal ich jetzt die Flandern-Rundfahrt gefahren bin. Und als ich dann durchgezählt habe und dann irgendwie auf 13 gekommen bin, jetzt ist die 13. Flandern-Rundfahrt, ist es ja schon halt einfach eine krasse Zahl. Natürlich gibt es auch Rennfahrer, die teilweise auch bis zu 18 Mal oder vielleicht sogar 20 Mal die Flandern-Rundfahrt gefahren sind. Aber ja, in diesen Jahren, da sammelt dann man natürlich Erfahrung und Routine, die einem natürlich dann auch hilft, ja, mit der Situation auch umzugehen. Ich erinnere mich dran, dass mein allererster Klassiker, als ich 2011 Profi wurde, da bin ich Omloop Het Nieuwsblad gefahren und war, ja, in der Mitte vom Rennen sind Attacken dann geflogen und auf einmal war ich in der Spitzengruppe und bin mit der Spitzengruppe, mit einer 18 Mann starken oder 19 Mann starken Spitzengruppe Richtung Ziel gefahren, da war in Gent das Ziel. Und ja, rückblickend betrachtet, hatte einen unfassbar krassen Hungerast und habe irgendwie durch diese Nervosität und durch diese Aufregung gefühlt im Rennen irgendwie ein oder zwei Riegel und ein oder zwei Gels gegessen, was natürlich viel, viel, viel zu wenig war. Und dementsprechend bin ich da komplett wie gegen eine Wand gerannt und bin dann eigentlich von dieser Gruppe, ich muss lügen, aber ich glaube, ich bin Letzter aus dieser Gruppe geworden und mich haben alle in dieser Gruppe im Sprint abgehängt und ich war einfach nur komplett tot, leer, platt und fertig. Aber das sind ja auch Erfahrungen, die man macht und die aus den Fehlern, die man irgendwie in der Vergangenheit gemacht hat, dann auch lernt und die einen dann besser machen.
Und in Roubaix ist die Ernährung ja wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht, ne? Weil ihr ja wenig Sektoren habt oder Phasen habt, so gerade hinten raus, wo es entspannt zugeht.
Ja, was ich immer ganz schön und gut finde, ist, dass man halt das bei Roubaix oder auch bei der Flandern, Rundfahrt manchmal halt nicht, weil da ist halt einfach die ganze Zeit dann irgendwie Zug drauf, aber bei Roubaix gibt's schon auch immer wieder Stellen, wo man sich erholen kann, wo sich die Rennfahrer anschauen, weil jeder weiß, okay, wenn ich jetzt weiterfahre, dann profitieren die anderen vielleicht von meiner Arbeit und dann gibt's immer wieder diese On-Off-Momente und da muss man dann halt sofort, sobald es irgendwie ein Moment ist, wo man wieder einen Off-Moment hat, dann muss man wieder schauen, okay, habe ich genug getrunken, habe ich genug gegessen und wir sind ja mittlerweile auch von den Teams und von den Betreuern so gut aufgestellt, dass wir nicht jetzt komplett jedes Pflasterstück abdecken können, aber wir haben dort eigentlich eine Armada von Betreuern, von Pflegern, die uns Getränke mit Gels an der Flasche reinreichen und dann hat man eigentlich fast nach jedem Pflasterstück die Möglichkeit, wieder sich neu zu verpflegen und dann halt direkt wieder ein Gel reinzudrücken und eine Flasche mit Iso zu trinken.
Das heißt, mit all der Erfahrung gibt es auf dem Weg Richtung Roubaix auch irgendwo die Chance, Teile zu genießen, vielleicht sogar das Teilstück, das inzwischen deinen Namen trägt. Ich glaube, an dem Wald von Arnberg müssen wir nicht, das ist, glaube ich, kein Genuss.
Ja, also ich meine, absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, dass man halt als Rennfahrer das halt auch nicht vernachlässigt, weil ich glaube, für mich ist es halt auch das größte Privileg, einfach mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und jetzt bei den allergrößten Radrennen der Welt seit ja mittlerweile fast 15 Jahren halt einfach mit dabei zu sein. Und das ist was ganz Besonderes und das sollte man auf keinen Fall irgendwie einfach so im Vorbeigehen mitnehmen und das als normal ansehen, sondern das ist schon was Besonderes, über so einen langen Zeitraum das zu machen. Und letztes Jahr war dieser Moment, wo ich als allererster vom Radrennen auf mein Pflasterstück, was mir gewidmet wurde, gefahren ist, meine Familie am Streckenrand genau dort stand und ja, wir uns in die Augen geguckt haben, die Augen von meinem Vater, von meiner Mutter gesehen habe da Gänsehaut bekommen habe und gedacht habe, wow, das egal was jetzt heute noch passiert, das war der Moment des Tages und dass ich dann halt dann wirklich auch noch in Anführungsstrichen um den Sieg mitgefahren bin, bis Cafo Labre durchgehalten habe und dann dort gestürzt bin erst, das war dann im Endeffekt ein absoluter Bonus.
Dann drücken wir die Daumen, dass das dieses Jahr mindestens so ähnlich wird, auch mit dem speziellen Pavé-Stück. Ich habe heute Morgen das erste Mal auf die Wetter-App geguckt, was mich so erwartet am Wochenende dann da. Also unter der Woche jetzt so ziemlich alles, ein bisschen Regen, sehr viel Wind offenbar, aber aus der richtigen Richtung, also dass es Rückenwind geben würde am Wochenende, Sonntag sogar ein bisschen Sonne und das alles so bei 15 bis 17 Grad. Schaust du da auch oder lässt du dich überraschen?
Ich habe in der Tat auch schon mindestens 2-3 Mal geschaut, weil sich das natürlich auch in, ja, ich habe letzte Woche schon vor der Flandern-Rundfahrt habe ich schon das erste Mal geschaut, und da sah es ziemlich schlecht aus. Und mittlerweile hat sich's ein bisschen verschoben und das Wochenende sieht, so wie man es jetzt sehen kann, einigermaßen okay aus, aber wir sind ja Freitag auf der Strecke, und das darf man dann auch nicht unterschätzen. Ne? Da habe ich auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich dann sind wir in ein Training gefahren, auch durch den Matsch, und bin dann dort auch gestürzt im Matsch und habe mir da auch eine Verletzung zugezogen, und deswegen muss man da jetzt auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Aber ich persönlich hoffe, dass wir ein trockenes OB bekommen. War ja einmal mit dabei, 2021, glaube ich, war das.
Ja,
war schön, das mal miterlebt zu haben, aber ich brauche das nicht nochmal.
John, herzlichen Dank für deine kostbare Zeit, die jetzt wahrscheinlich gerade besonders kostbar ist. Erhol dich weiter gut, bereite dich schön vor und alles Gute für Roubaix und vor allem viel Spaß.
Dankeschön, ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen und wir sehen uns im Velodrom.
Ja.
Wir sehen uns in Compiègne schon am Samstag am Start.
Sehr gut.
Wir sehen uns bei der Präsentation.
John, vielen Dank.
Alles klar. Tschüss.
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 Holger, lass uns noch mal ein bisschen weitersprechen, auch über einen anderen deutschen Fahrer, der ja auch schon sehr gut performt hat, nicht nur in Roubaix, sondern bei anderen Klassikern, auch jetzt gerade bei der Flandern-Rundfahrt Dritter geworden ist. Nils Polit scheint gut in Form zu sein, ne?
Ja, das ist ein dritter Platz bei der Flandern-Rundfahrt. Also jetzt, Moritz, schätz mal, wie viele Deutsche waren auf dem Podium seit 1913 bei der Flandern-Rundfahrt?
Ja, ich erinnere mich, dass Steffen Wesemann gewonnen hat 2004. Andreas Klier war, glaube ich, auch noch mal ganz gut, ne?
Ja.
Ja. Weiß nicht, Heinrich Hausler, war der noch Deutscher oder ist er schon? Irgendwie ist ja auch egal.
Der war eigentlich 2009 auch Zweiter wie Andreas Klier 2005.
Ja.
Und war in dem Jahr noch Deutscher. Auch Steffen Wesemann ist ja inzwischen Schweizer, aber das war 2004 noch längst nicht. Ja, und dann gibt's noch Rudi Altig, der zweite deutsche Sieger, 64, dann nochmal Zweiter geworden. Und Gregor Braun war einmal Dritter. Also mit anderen Worten, Nils Polit ist der 6. Deutsche, der bei der Flandern-Rundfahrt aufs Podest gefahren ist. Und das allein zeigt schon, welche großartige Leistung das war. Für mich ist das so ein bisschen untergegangen, gefühlt am Wochenende. Keine Ahnung, vielleicht war halt kein Skeleton-Weltcup oder so, wo man auch in Deutschland gefühlt ein bisschen mehr gefeiert wird. Schade eigentlich so ein bisschen, denn klar, er ist als Vierter über den Zielstrich gefahren, aber letztlich zählt das Ergebnis, und ich glaube, der Regelverstoß von Michael Matthews war eindeutig. Und so wie er das gefahren ist, hatte er natürlich auch ein bisschen Rennglück. Er hätte auch mal in einer Gruppe landen können. Er war ja teilweise in der 4., 5. Gruppe, als es sich wirklich arg zersplitterte, auch mit schon deutlichem Rückstand. Und die Gruppen sind immer wieder zusammengelaufen. Da hat er auch seinen Anteil dran. Es war natürlich auch eine extrem starke Mannschaftsleistung seines Teams, obwohl die ja mit Tadej Pogacar den Titelverteidiger gar nicht am Start hatten, haben wir am Ende die Plätze 3 bis 5 belegt, und davon hat er natürlich profitiert, aber man muss dann auch immer erst noch in dieser Konstellation dort diese kleinen Hellinge, diese Berge hochfahren, und mit knapp 2 Metern ist er jetzt wirklich dafür nicht gemacht. Er ist für Kopfsteinpflaster gemacht, aber eigentlich nicht für Anstiege, und deswegen ist es eine grandiose Leistung, fand ich, dieser dritte Platz.
Ja, Olga, so wie ich dich einschätze, könntest du uns jetzt auch sagen, wer 1952 dort Elfter geworden ist.
Naja, nicht ganz. Was ich immer so ein bisschen, ich habe die Phase auch miterlebt mit Steffen Wesemanns Sieg. Das war da 2004.
Ja.
Da war ich auch vor Ort, wie auch 2005 gab es eins der fürchterlichsten Missverständnisse, das ich je als Interviewer hatte, denn Andreas Klier, den ich auch kannte vorher schon, weil ich mit dem im Jahr davor eine ganz längere Passage mal gemacht hat über das Leben eines Wasserträgers, der war bei den großen Rundfahrten und war auch bei ihm zu Hause, der wohnte ganz in der Nähe vom Zielstrich der Flandern-Rundfahrt, weil er dieses Leben, er ist ja ein Münchner, eigentlich auch so geliebt hat, wie wir es von John Degenkolb gehört haben, und dann ist er Zweiter geworden bei der Flandern-Rundfahrt, und ich ging davon aus, dass der in Jubel ausbricht, weil es war, damals gab es eben davor nur Altig Braun und im Jahr davor Steffen Wesemann und der war stocksauer. Der wusste genau, die Chance kommt nie wieder und wir waren beide so verdattert, dass ich ihm überschwänglich gratuliert habe und er war wirklich niedergeschlagen und wollte gar nicht zur Siegerehrung. Das war ein schwieriges Interview damals, kann ich mich gut erinnern und damals fand ich es auch schon super schade. Das war halt 2004, 2005 die Zeit, als Andreas Klöden und Jan Ullrich den deutschen Radsport auf ein einziges Rennen auf die Tour de France reduziert haben. Alles andere waren Vorbereitungsrennen. Im April war man noch gar nicht im Sattel. Da war man maximal trainieren. Im Mai ist man dann Rennen gefahren und das haben sie vorgelebt. Das war so die Zeit, wo landläufig gesagt wurde, das seien Tour de France-Fahrer, diese Radprofis. Und Steffen Wesemann zum Beispiel war kein Tour de France-Fahrer, also gehörte der irgendwie auch gar nicht dazu. Und das war super schade. Das kam damals noch kürzer, als das heute kommt. Und das ist ein bisschen schade, dass die Frühjahrsklassiker in Deutschland so im Schatten der Tour de France beispielsweise stehen. Das haben sie nicht verdient.
Ja. Ihr habt bestimmt Anfang des Jahres gehört, da hatten wir mit Nils Pullet hier im Tourfunk auch über Paris-Roubaix gesprochen. Wir hören noch mal gemeinsam rein.
Ja, ist mein Lieblingsrennen, auch wenn es mir jetzt die letzten 3 Jahre bei Bora leider ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Einmal mit der schlammigen Ausgabe von Roubaix, die im Oktober war, 2021 nach dem Etappensieg bei der Tour, was mir einfach gar nicht gelegen hat. Und dann 22 war ich auch nicht hundertprozentig fit und letztes Jahr lag ich auch mit 2 Tage vorher noch mit Fieber im Bett. Also war jetzt nicht so mein Wunsch, wie ich mir das vorgestellt habe, die letzten 3 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe das Rennen und ich habe es auch letztes Jahr gemerkt, auch wenn ich noch ein bisschen die Gesundheit oder die Krankheit noch in den Knochen stecken lassen habe. Es macht einfach Spaß, da über das Kopfsteinpflaster zu brettern und ist einfach was ganz Spezielles, ja.
Ist es noch ein großer Traum, das mal zu gewinnen?
Ja, ich sag, einen kleinen Pflasterstein habe ich, einen großen brauche ich noch.
Ja, bist Zweiter geworden, ne? Wie bist du so als Typ? Ich meine, Zweiter in Roubaix, großartiges Rennen. Und wenn man das Finale sich angeguckt hat, dann war ja auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr drin in dem Moment. Aber es war ein großartiger zweiter Platz. Packt dich das eher noch so nach dem Motto, ey, jetzt will ich noch mal irgendwann ganz nach oben? Oder wie gehst du mit sowas um?
Ja, schon, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich das kann. Ich weiß, dass das Rennen mir extrem, extrem liegt. Und ich musste einfach nur oder 2019 hat auch damals alles hundertprozentig zusammengepasst, wie beim Tour-Etappensieg. Das war einfach, ja, das war einfach auch der Instinkt, den ich schon dort hatte, nach dem Carrefour de Labo auf dem eigentlich relativ einfachen Sektor da einfach loszufahren, das war überhaupt nicht geplant. Es war einfach so eine Kurzschlussreaktion. Ach komm, jetzt bretterst du mal drüber und dann höre ich im Radio, du hast eine Lücke, zieh weiter durch und nur noch Philipp Gilbert ist da. Andererseits ärgere ich mich natürlich heute noch über den Sprint, den ich dort gefahren bin. Ich habe auf der Bahn gelernt und dann fährst du da so einen Sprint. Also das war halt so, ja, das hätte man ganz anders machen können. Den habe ich eigentlich schon verloren, indem Gilbert dann auf den letzten Metern von der Balustrade abkippt und unten reinfährt. Da war für mich dann eigentlich schon der zweite Platz dann besiegelt. Ja.
Aber gegen Philipp Gilbert zu verlieren, ist jetzt auch keine
Schande. Ist auch auf keinen Fall eine Schande. Ne?
Ja. Ja, Holger, was traust du Nils Pullet und was traust du auch John Degenkolb zu am Sonntag?
Ja, also gemessen an der Form, auch wenn wir ja bei John gerade gelernt haben, dass man das jetzt auch ganz schwer schon vorher berechnen kann, weil eben dieses Rennen nach Roubaix so unberechenbar ist. Von der Form her würde ich Nils Pullet mehr zutrauen als John Degenkolb. Die Berge sind nicht im Wege, diese kleinen Hügel, das ist weitgehend flach. Auch wenn man das nicht unterschätzen kann, er hat eine gute Mannschaft um sich, keine Frage. Das hätte ich jetzt vor Beginn der Saison auch nicht so gedacht, dass sie so ein Klassiker-Team auf die Beine stellen. Ganz wichtig für Nils Pullet auch, der ja neu ist in dieser Mannschaft UAE, dass er seinen Teamkollegen gezeigt hat, es lohnt sich für mich zu fahren. Ich kann auch ein Ergebnis rausholen. Und deswegen glaube ich, dass er mitfahren kann um die Podiumsplätze. Mir fällt es allerdings auch schwer, mir vorzustellen, wie man an diesem Team Alpecin vorbeifahren soll. Ich habe es vorhin schon gesagt, voriges Jahr waren sie Erster und Zweiter mit Jasper Philipsen auf Platz 2 und Mathieu van der Poel als Sieger. Also wenn sie das schlau anstellen, müsste theoretisch einer von den beiden gewinnen. Bei aller Unberechenbarkeit des Rennens. Und was so ein Traum wäre, wäre natürlich, wenn am Ende nicht Jasper Philipsen, sondern möglichst Mathieu van der Poel und Gilles Polit gemeinsam auf die Radrennbahn kommen. Das würde ich dann mal sehen wollen, wie das aussieht. Denn Nils hat ja auch nochmal Bahnfahren geübt in Bremen. Ne? Der weiß, glaube ich, jetzt inzwischen ein bisschen besser. Er war ja im Januar bei diesem Drei-Tage-Rennen dabei. Das könnte sich ja gelohnt haben im Nachhinein.
Bei dem Sechs-Tage-Rennen, was in diesem Jahr nur ein Drei-Tage-Rennen war und wahrscheinlich auch künftig sein wird. Ja, einer, der fehlt, ist Wout van Aert. Der fehlt uns allen. Also hat sich bei Dwars-Dorf-Landeren schwer verletzt, wird die kommenden Wochen fehlen. Wir haben uns alle schon auf die Duelle mit Mathieu van der Poel gefreut bei den ganz großen Rennen. Wird sich das Rennen dadurch verändern, dadurch, dass er weg ist?
Ja, für die Mannschaft, die natürlich der Gegenspieler ist für das Team Wismar oder FISMA, das weiß jetzt immer noch keiner so ganz genau. Es gibt ja, weiß gar nicht, ob ihr das draußen also mitbekommen habt, großen Streit zwischen dem Team und uns Journalisten, dass wir diese Mannschaft nicht richtig aussprechen. Und dann haben sie ein Video veröffentlicht, wo Wout van Aert deutlich in die sagt, unsere Mannschaft heißt FISMA, also mit F vorn, FISMA, ja. Lisa Bike. Und dann hinten raus gesagt wird, also bitte, liebe Kommentatoren, nennt uns richtig Wismar, Lisa Bike. Also wie auch immer diese Mannschaft heißt oder ausgesprochen wird. Sie haben natürlich mit Matteo Jorgensen einen neuen Stern am Klassikerfahrerhimmel, der allerdings auch mit Paris-Nizza ein ganz anderes Rennen und eine Rundfahrt schon gewonnen hat, der aber gezeigt hat, dass er definitiv dort eine Art Ersatzkapitän sein kann. Dem fehlt natürlich die Erfahrung auf den Pavés. Also das wollen wir dann mal sehen. Ein Amerikaner hat bislang noch nie dieses Rennen gewonnen. Das weiß ich nicht, ob er wirklich, ob FISMA dann wirklich diese Qualität hat. Für Wout van Aert ist es wirklich bitter, weil langsam wird es auch eng. Auch er ist eher 30 als 25 inzwischen und hat weder Flandern noch Paris-Roubaix je gewonnen. Also man hat immer das Gefühl, Wout van Aert gewinnt alles, aber im Gegensatz zu Mathieu van der Poel, der eben wirklich alles gewonnen hat und auch Mailand-San Remo und die Straßenweltmeisterschaft dazu, ist all dies Wout van Aert bislang noch nicht gelungen und langsam tickt die Uhr. Also wieder ein verlorenes Jahr. Voriges Jahr war er Dritter, geschwächt von der Corona-Erkrankung davor, auch unglücklich, auch nicht ganz optimal gelaufen. Der hatte auch unterwegs große technische Probleme voriges Jahr. Jetzt fehlt wieder ein Jahr. Also ich bin nicht sicher, ob der vorm Fernseher sitzt und sich das in Ruhe anguckt und das Rennen genießen kann. Glaube ich eher nicht.
29 ist er übrigens. Holger, es ist auch dein Lieblingsrennen, Paris-Roubaix. Warum?
Ja, ich habe das bei der vorigen Folge schon gesagt, weil es eben ein Rennen ist, wo auf diesen 260 Kilometern knapp wirklich auf jedem Kilometer was passieren kann. Also angefangen von der Tatsache, dass im Gegensatz zu ganz vielen anderen Rennen, vor allem Mailand-San Remo, auch ein Platz in der allerersten Ausreißergruppe am Ende zum Sieg führen kann. Das haben wir erlebt mit Matthew Heyman. Das müsste das Jahr nach John Degenkolb gewesen sein, also 2016. Da ist das gelungen. Es kann plötzlich bei Kilometer 50 irgendwas auf der Windkante passieren, was dieses Rennen schon auseinanderreißt. Es ist komplett unberechenbar. Dazu kommt diese spezielle Atmosphäre, die Radsportfans aus Belgien und Frankreich einbindet, denn so weit von der Grenze weg verläuft die Route ja nicht. Auf den letzten 40, 50 Kilometern. Und dazu kommt natürlich auch noch die deutsche Karte, dass anders als bei der Flandern-Rundfahrt die Deutschen in den letzten Jahren da wirklich immer eine sehr gute Rolle gespielt haben. Es gab mehr Podiumsplätze natürlich. Es gab darüber hinaus auch viele, die in die Top Ten gefahren sind. Und auch in diesem Jahr wird es nicht nur John Degenkolb und Nils Polit betreffen, auch Maximilian Wadstedt, der 20. war bei der Flandern-Rundfahrt, der ja noch ein bisschen mehr Körperlichkeit die Berge heraufschleppen musste in Belgien. Auch dem kommt das Rennen nach Roubaix sicherlich ein bisschen mehr entgegen. Auch Jonas Rutsch könnte eine gute Rolle spielen. Und am Firmament taucht ja auch Emil Herzog schon auf mit 19 Jahren jetzt als jüngster Klassikerfahrer. Man hat da immer auch die deutsche Karte zu spielen in Roubaix. Es war immer irgendwie ein Deutscher mit vorn dabei, zumindest im Kampf um die Top Ten.
Ja, Emil Herzog, das ist gut, dass du es ansprichst. 19 Jahre jung, also der Jüngste jetzt bei der Flandern-Rundfahrt. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ob er vielleicht sogar der Jüngste ever war. Das können wir nicht so ganz verifizieren, aber er ist auch ins Ziel gekommen. Ne? Also es sind weniger Leute ins Ziel gekommen, als Leute, die aufgegeben haben. Das scheint wirklich ein Stern zu sein, der da gerade aufgeht.
Ja, der jetzt hoffentlich auch seine praktisch eine Bestimmung gefunden hat, denn es ist ja immer nicht so einfach mit 17, 18, 19 schon herauszufinden, aus welcher Art von Fahrertyp werde ich mal, wäre ich einer für die großen Rundfahrten, für die kleineren Rundfahrten, für die Zeitfahren, für die Sprints. Gut, das wird bei ihm jetzt eher so nicht in Frage gekommen sein, aber für die Klassiker, ich denke, da ist er gut geeignet. Er ist ja der Juniorenweltmeister von 2022 und das Team Bora wird hoffentlich auf ihn bauen, auch wenn es da mit dem Red Bull-Einstieg vielleicht ein paar Verschiebungen gibt, aber ich hoffe, dass er so eine Konstante darstellt und dass man ihm das Vertrauen schenkt für die Klassiker. Muss allerdings auch sagen, ich war ja dabei 2022, als er im Zweiersprint Juniorenweltmeister geworden ist in Australien, sein Gegner von damals, Antonio Morgado aus Portugal, der ist jetzt sein Teamkollege von Nils Polit und ist Fünfter geworden. Mhm. Der ist aber auch ein paar Monate älter, der ist 20 schon. Das sollte man berücksichtigen, aber auch andererseits sagen, bei dem sind die Entwicklungsschritte doch ein Tick schneller gegangen in den letzten anderthalb Jahren seit dieser Juniorenweltmeisterschaft. Also ich hoffe, dass das Emil Herzog das genauso jetzt nachvollzieht. Wie gesagt, ein paar Monate ist er jünger. Aber Morgado als Fünfter war für mich die ganz große Überraschung dieser Flandernrundfahrt, denn wer wird mit 20 Jahren denn schon Fünfter?
Wo UAE ja wirklich herausragend gut performt hat. Das muss man sagen. Nils Polit ja als Dritter nicht ins Ziel gekommen, aber am Ende war er dann Dritter. Haben wir eben schon thematisiert. Was sind so, wenn wir nochmal über Roubaix sprechen, über dein Lieblingsrennen, das du seit vielen, vielen Jahren für die Hörfunkwellen der ARD begleitest, vor Ort bist. Was waren so die großen Highlights der letzten 20 Jahre für dich?
Ja, als erstes in Erinnerung kommt mir natürlich das einzige Mal in den 20 Jahren, wo das Wetter schlecht war, als Sonny Colbrelli gewann und kaum zu erkennen war. Das war allerdings in dem Corona-Jahr, wo ich gar nicht vor Ort war, das einzige Mal, wo ich gar nicht dort war, sondern es aus Hamburg gemacht habe, wegen der Restriktionen, die es ja damals gab. Das war sicherlich jetzt ein Punkt. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als Stuart O'Grady gewann 2007, weil ich den Australier auch so ganz gut kannte, auch von den Australienreisen, die ich hatte, und weil er mit uns auch relativ viel zu tun hatte. Inzwischen ist er der Direktor der Tour Down Under. Er war der erste Nicht-Europäer, der gewonnen hat. Da hieß es immer, das können keine Amerikaner, Australier gewinnen. Das ist immer eine europäische Angelegenheit, aber denkst du, Stuart O'Grady 2007, ein besonderer Moment, wenn ich jetzt mich so vorwärts arbeite von Top 5, 4, 3, war auch das allerletzte Rennen von Fabian Cancellara, wie er Abschied genommen hat, obwohl er nicht gewonnen hatte. Das war ein sehr, sehr spezieller Moment, wie die Franzosen ihn verabschiedet haben, der dieses Rennen ähnlich geliebt hat wie John Degenkolb. Das wäre jetzt die Nummer 3. Die Nummer 2 wäre der erste Sieg von Peter Sagan für Bora. Die waren außer Rand und Band, Ralf Denk damals. Ich denke, das war auf Augenhöhe mit dem Giro d'Italia-Sieg von Jai Hindley, dieser erste große Klassiker, da haben sie sehr viel investiert, auch in Materialsachen. Als Sagan dort gewann, das war auch ein emotional sehr großer Moment. Naja, und dann natürlich alles überstrahlen 2015. John Degenkolb auch mit einer sehr speziellen Geschichte. Wir wollten eigentlich das erste Mal so diese Frühjahrsklassiker so ein bisschen eindampfen und es stand zur Diskussion, ob ich da überhaupt hinfahre und habe dann mal gesagt, es wird garantiert so kommen. Wenn wir das erste Mal nicht da sind, dann wird es diesen ersten deutschen Sieg seit Josef Fischer 1896.
Was wäre das für ein Drama gewesen, ne?
Ja. Und ich bin dem Saarländischen Rundfunk bis heute dankbar, dass die dann gesagt haben, okay, wir machen das, wir schaffen auch die technische Infrastruktur und wir machen das auch live. Und am Ende haben natürlich alle davon profitiert, dass er da gewinnt. Er war im Vorjahr Zweiter und gehörte natürlich zu den Favoriten, aber man kann das natürlich nicht berechnen und nicht planen. Und es war ja auch eine relativ große Gruppe, er kam ja nicht alleine an, er musste auch noch sprinten und hat das dann da souverän gemacht. Das war natürlich ein unglaublicher Moment, auch wie er von meinem Kollegen damals im Interview dann konfrontiert wurde mit all den Dingen, die jetzt dazugehören. Erstens, jetzt bekommst du gleich den Pflasterstein, wie ist das? Zweitens, du bekommst eine eigene Dusche. Es gibt ja diese alten Duschen aus, weiß ich gar nicht, wann die gebaut wurden, vor welchem Krieg die gebaut wurden. dass man da eine eigene Messingplatte hat und ein so ein kleines winziges Waschbecken ist es nicht, sondern so ein Duschbecken, wo man dann praktisch seinen Namen lesen kann und auch verewigt ist, wer 1913, auch der dürfte theoretisch dort separat duschen, und der wurde damit konfrontiert, und wie ihn das völlig elektrisiert hat in diesem Interview, das war schon ein sehr, sehr besonderer Nachmittag. Dieser Nachmittag am 2., ist ja immer am 2., dieses Jahr das erste Mal am 1. April Wochen, am 1. April Sonntag, normal ist es am 2. April Sonntag in Roubaix.
Ja, wer vor Ort ist, kann sich die Duschen überhaupt angucken. Ich weiß gar nicht, ob das beim Rennen für alle gilt oder nur für die, die da Akkreditierung um den Hals hängen haben, aber man kann da reingehen tatsächlich. Und es ist genauso schmucklos wie das ganze Areal. Also dieses Velodrom ist auch auch runtergekommen, aber hat eben auch genau deswegen so seinen Charme. Ne? Das ist echt immer wieder schön, da zu sein.
Ich glaube, man sollte besser schon am Freitag, wenn man das Wochenende da verbringen will, am Freitag dahin gehen. Samstag ist ja schon das Frauenrennen. Mhm. Sonntag, ich glaube, früher war das offen für alle. Da gibt's auch ein kleines, an dieser Radrennbahn gab es ein kleines Café, wo wir auch immer mittags, wenn wir angekommen waren, da erstmal einen Kaffee getrunken haben. Das ist inzwischen alles VIP-Bereich. Ich glaube, dass man für das gesamte Areal inzwischen eine VIP-Einladung braucht, um darauf zu kommen am Rennsonntag, beziehungsweise auch am Samstag für die Frauen.
Ja, aber apropos Leute, die kommen wollen. Wir kriegen immer wieder Mails, auch in diesem Fall an tourfunk@sportschau.de. Wo sind die besten Plätze, um dieses Rennen zu gucken? Hast du Tipps für uns und für all die, die vielleicht vorhaben, am Wochenende in den Norden von Frankreich zu fahren?
Am besten sich einmal die Landkarte rauszuholen und genau zu gucken, wo die langfahren, denn Paris-Roubaix lädt natürlich absolut ein, die Fahrer mehr als einmal zu sehen. Die fahren so zickzack auf den letzten 100 Kilometer nach dem Wald von Arenberg. Das macht es wirklich einfach, mit dem Auto, das Auto irgendwo in der Nähe zu parken, ein paar hundert Meter an die Strecke zu laufen, wieder zurück und dann nochmal an eine andere Stelle zu fahren. Das kann man sich wirklich gut anschauen, wenn man sich den Rennverlauf auf so einer Landkarte mal anguckt. Das machen ganz viele so, und das ist auch nicht verstopft, oder weil es viele kleine Straßen gibt mit Navis heutzutage, geht das relativ einfach. Wovon ich abraten würde, ist der Wald von Arenberg, weil damit kann man nichts kombinieren, weil da muss man wirklich zu Fuß reinlaufen. Da gibt es auch einen großen Parkplatz vor dem Wald von Arenberg. Es ist für uns auch schon mehrmals Zielgelände für eine Tour de France Etappe gewesen. Da kann man an so einem alten Fabrikgelände parken, wenn man das will, aber das wäre dann wirklich nur der Wald von Arenberg, und da steht man auch gerne mal in der dritten, vierten Reihe, weil eben so viel los ist. Besser ist es, wenn man im Finale noch irgendwo stehen will, sich rund ums Carrefour de l'Arbre, also das ist so 18 Kilometer vor dem Ziel, da geht es über 3-4 Kilometer wirklich über hartes Kopfsteinpflaster, und da findet man auch Platz und da kann man auch wirklich gut parken. Da kommt man gut ran. Das wäre jetzt so das, wenn ich privat dahin fahren würde ich, glaube ich, mir dort eine Stelle suchen als zweite und als erste eine auf einem der Kopfsteinpflasterabschnitte direkt nach dem Wald von Arenberg. So diese Kombination würde ich, glaube ich, wählen und ein bisschen mal aufpassen, dass man bei all der Begeisterung der Menschen auch immer berücksichtigt beim Autofahren an dem Tag, das sind nicht alle nüchtern unterwegs. Ja, das ist leider so.
Das ist wohl leider so. Weil du sagst, am besten schon ein bisschen vorhin fahren. Also wenn ihr die Chance habt und rechtzeitig da seid, der Wald von Arenberg ist so ein mystischer Ort. Es ist sehr besonders, da reinzugehen, über dieses alte Kopfsteinpflaster. Ob es jetzt beim Rennen wirklich der beste Platz ist, hast du ja auch schon angezweifelt. Es ist auch sehr dunkel da, also da fährt man wirklich rein und dann sind das links und rechts hohe Bäume. Das ist auch von den Lichtverhältnissen schon ein großer Unterschied. Und ich weiß gar nicht, ob das Spaß macht, da 6-7 Stunden zu stehen, aber sich das einmal angeguckt zu haben, wenn man in der Gegend schon ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist so ein geschichtsträchtiger Ort im Radsport. Also wenn ihr die Chance habt, das mal vielleicht am Tag vorher oder am Tag danach zu tun, lohnt sich das auf jeden Fall. Holger, herzlichen Dank. Du hast den Saarländischen Rundfunk erwähnt. Wollen wir auch einmal ganz kurz machen. Das ist der Sender in der ARD, der den Hut auf hat bei der Radsportberichterstattung, der auch diesen Tourfunk stemmt. Steffen Gahr, unser Redakteur, liebe Grüße nach Saarbrücken, eine Stadt, die in dieser Woche sportlich eine Hauptrolle spielt mit dem Fußball. Und dir, Holger, viel Spaß am Sonntag dann in Roubaix bei der Königin der Klassiker.
Ja, auch Samstag schon für die Frau.
Ja, stimmt, du bist du auch schon, genau. Wollen wir gar nicht unterschlagen. Aber wir haben jetzt so viel über das Männerrennen gesprochen, deswegen war ich jetzt gerade bei dem Sonntag. Ja, herzlichen Dank, viel Spaß. Du berichtest dann übrigens, ja, habe ich schon erwähnt, für die Hörfunkwellen der ARD. Ich wünsche euch allen, die vor Ort sind, ganz viel Spaß, dass es nicht zu nass wird. Ich glaube, zu kalt wird es diesmal nicht. Es scheint am Wochenende überall in Europa ein bisschen wärmer zu werden. Und Dann hoffen wir auf ein episches Rennen. Viel Spaß dir, Holger, und vielen Dank für deine Zeit.
Jo, gern.
Und wir hören uns schon am Montag wieder. Dann besprechen wir nämlich das, was am Wochenende zwischen, ja, nicht Paris, aber annähernd Paris und Roubaix passiert ist. Also, bis dahin. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.